Können da so einen tiefen Blick in sein Herz erwerfen, wie es ihm geht und was ihn bewegt. Und wenn wir uns das Buch Habakuk anschauen, dann kann man es so in drei Teile einteilen. Der erste Teil ist eigentlich so der erste Vers. Da steht dort die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Also Gott hat Habakuk was gezeigt, hat ihm ja eine Vision sehen lassen, die in der Zukunft geschehen wird. Und später hat es dann Habakuk aufgeschrieben. Das ist so der erste Teil. Der zweite Teil, das sind so Zwiegespräche, die Habakuk mit Gott hat. Also es sind zwei Zwiegespräche im Hauptsächlichen. Das ist Kapitel 1 und 2. Und das dritte Kapitel, also das Buch hat drei Kapitel, das endet dann mit einem Psalmgebet vom Habakuk. Und jetzt wollen wir einfach ein wenig tiefer hineinschauen und schauen einfach, was Gott heute zu dir, zu mir zu sagen hat, was für uns heute ja wichtig und relevant ist. Und das war ja auch so unser Überthema, so die Unterschrift über Gott spricht, was die aufrüttelnde Botschaft der kleinen Propheten heute uns zu sagen hat, also was heute für uns relevant ist. Und beim Habakuk kann man sehen, dass sein Name eigentlich sein Programm war. Es ist interessant, Habakuk bedeutet Umarmer, Umklammerer. Und es gibt uns eigentlich schon ganz viel Aufschluss darüber, wie er gelebt hat. Weil das ist nicht nur sein Name so, sondern er hat es tatsächlich gelebt. Und in allen Fragen und Zweifeln, die er hatte, klammerte sich an Gott. Und das kennen wir von noch jemanden in der Bibel im Alten Testament, nämlich vom David. Der David, der drückt es auch schon aus in einem Psalm, im Psalm 63, Vers 9. Da schreibt David, an dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Also David war auch so jemand, der sein Innerstes, so seine Seele hing an Gott. Und er wusste, damit er nicht zu Fall kommt, braucht er wirklich diese Hand Gottes, die mich aufrechterhält. Und auch Habakuk war jemand, der sich an den Herrn hängte, der sich so an Gott klammerte. Psalm 91, Vers 14 wird es auch nochmal deutlich von David. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Und wenn wir jetzt vorstellen, wir sind in Seenot geraten und das Boot ist gekentert und man schwimmt im Wasser und die Wellen toben einen rings um einen her, doch Hilfe ist schon auf dem Weg, ein Rettungsboot kommt und wirft dir so einen Rettungsring zu. Den umklammert man, diesen Rettungsring, den hält man fest und man weiß, dass dieser Rettungsring wird mir das Leben retten. Dieser Ring wird mich davon retten, in den Fluten unterzugehen. Und sich an den Herrn zu klammern, ja, ihn anzuhängen, ihn zu kennen, so wie Habakuk auch seinen Gott kannte, wie wir später sehen werden. Und das Habakuk, das spricht schon allein der Name von Habakuk, spricht zu uns, ist eine Einladung an uns, wirklich so zu werden wie Habakuk, nämlich sich Gott anzuhängen, sich an Gott zu klammern, in allen Fragen, in allen schwierigen Fragen unseres Lebens. Sich an Gott zu klammern. Und um diese schwierigen, ja quälenden Fragen ging es nämlich im Buch Habakuk. Da lesen wir im ersten Kapitel, im Vers 2. Kann man das vorne mitlesen, oder? Noch nicht, okay, dann lese ich es vor. Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schrei zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Also wir stellen fest, der Habakuk, er ruft zum Herrn, aber Gott antwortet nicht. Er schreit zum Herrn wegen Unrecht, das geschieht, aber Gott hilft nicht. Habakuk hat Fragen an Gott. Ja, warum magst du nichts, Gott? Und es ist in Ordnung, wir dürfen Gott unsere Fragen stellen. Manche sagen vielleicht, man darf Gott keine Fragen stellen, sondern ihn einfach handeln lassen. Und ja, Gott wird handeln, aber wir können Gott unsere Fragen stellen. Und Habakuk hatte diese Frage an Gott, ja, Herr, wie lange soll ich noch zuschauen, bis du eingreifst? Wann ist es endlich soweit, dass du was tust? Wann ist es soweit, dass du dich bewegst und die Dinge ja veränderst? Und ich denke, diese Frage ist eine sehr alte Frage und vielleicht kennen wir die auch schon in unserem Leben. Vielleicht gibt es auch in unserem Leben Situationen, wo wir auf das Eingreifen Gottes gewartet haben, wo wir uns gefragt haben, ja, warum macht Gott nichts? Warum tut er nichts? Und vielleicht wird dir jetzt gerade zur Situation auch bewusst, ganz konkret, wo du auf das Eingreifen Gottes wartest, wo du auf die Antwort Gottes wartest. Beim Habakuk war es so, dass er all das Böse gesehen hat, all das Unheil gesehen hat, was im Volk geschehen ist. Niemand hat sich mehr nach dem Gesetz Gottes gerichtet. Es war Gewalt an der Tagesordnung, Streit. Und die Zeit, in der Habakuk lebte, war eine sehr, sehr dunkle Zeit im Volk Israel. Und Habakuk versteht nicht, warum Gott so viel Ungerechtigkeit das geschieht, warum Gott es zulässt. Jeremia, der zur gleichen Zeit lebte, hat auch über diese Zustände, hat auch diese Zustände gesehen und hat darüber ja geklagt und hat die im Volk angeprangert und hat ja das direkt dem Volk gesagt. Aber der Dienst Jeremias, es war ein anderer Dienst als der Dienst Habakuks. Sein Dienst war Dienst des Gebets, zumindest das, was wir so von seinem Buch her wissen. Und Habakuk hat sich an Gott gewandt. Er schrie zu Gott, dass er eingreifen soll. Und es macht es so deutlich, so aus der Tiefe seines Herzens kam so dieser Schrei, hat er sich an Gott gewandt. Er hat sich an Gott geklammert in dieser Situation. Vers 3 und 4. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum ist das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch. Denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Erinnert uns das nicht auch an die Situation ja hier bei uns in unserem Lande, auf dieser Welt? Recht wird in Unrecht verdreht. Das, was Gott gegeben hat, was Gott als Recht aufgerichtet hat, wird nicht mehr beachtet, wird beiseite geworfen. Die Ordnungen Gottes, ja, die Schöpfungsordnung Gottes, zum Beispiel von Mann und Frau, wird beiseite gestoben. Eigene Maßstäbe werden aufgerichtet. Das Geschöpf spielt sich als Schöpfer auf und man merkt nicht, wie man dabei zugrunde geht. Und Habakuk, der leidet unter dieser Situation. Er leidet unter den Sünden des Volkes. Und es macht ihm große Not. Und es macht ihm auch Not, dass Gott nicht eingreift, dass Gott scheinbar dem Ganzen nur zuschaut. Und Habakuk, er eifert ja für die Sache Gottes. Und er möchte, dass die Gerechtigkeit Gottes wieder aufgerichtet wird, dass seine Gebote und Ordnungen wieder aufgerichtet werden. Und so ist doch auch die Frage an uns, stört es uns noch, wenn wir sehen, dass Gott nicht mehr beachtet wird? Was macht es mit uns, wenn wir sehen, dass seine Gebote mit Füßen getreten werden? Nehmen wir das noch wahr? Und Habakuk, er hält sein Herz ja Gott hin und Gott antwortet. Vers 5 und 6. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher, verwundert und entsetzt euch. Denn ich tue ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiden der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Gott antwortet. Gott erklärt Habakuk, ja, es ist nur eine Frage der Zeit. Er wird das Volk durch die Chaldäer bestrafen. Und wir sehen, Gott spricht zu Habakuk. Habakuk lebt in einer Beziehung mit Gott. Es ist eine vertraute Beziehung, die Habakuk mit Gott hat. Ja, mit Gott, dem Ewigen. Und es ist eine Beziehung, die aushält, dass Habakuk Fragen stellt. Ja, dass er seine Klage vor Gott bringt. Weil Gott das Herz von Habakuk kennt. Weil er sein Herz dahinter sieht. Und dass Habakuk diese persönliche Beziehung zu Gott hat, das wird dann unterschiedlichen Stellen in seinem Buch wird es deutlich, da spricht er, mein Gott, mein Heiliger, also mein Gott, nicht irgendein Gott, sondern mein Gott, mein Heiliger oder Gott meines Heils, meine Kraft. Also Habakuk lebt in dieser engen Beziehung zu Gott, er kennt seinen Gott. kennen wir Gott? Leben wir in dieser persönlichen Beziehung zu ihm? Oder kennen wir ihn nur vom Hörensagen? Leben wir in dieser täglichen Beziehung zu ihm durch Gebet und durch Lesen seines Wortes? Und die Antwort, die Habakuk bekommt von Gott, ist wahrscheinlich nicht gerade das, was er hören wollte. Und er sieht ja in einer Vision, dass ein mächtiges Volk der Chaldäer, ja ein grimmiges, ungestümes Volk, ins Land einfallen wird. Und Juda wird und Gericht bringen wird. Und es wird noch zu Lebzeiten Habakuks geschehen. Also es konnte nicht mehr lang dauern, bis dieses ja Eingreifen Gottes kommt, bis Gott ja was tut. Und die Chaldäer, das war ein Volksstamm vom heutigen Südirak. Und das war einer der wichtigsten Stämme vom Babylonischen Reich. Und Nebukadnezar, der König, das sagt uns bestimmt was, der war selbst aus diesem Stamm der Chaldäer. Und die Chaldäer haben damals begonnen, schon ein Volk nach dem anderen so für sich zu unterwerfen und haben da ihren Raubzug ja durch die Länder gemacht. Und die Chaldäer werden auch dieses Gericht über Juda bringen. Sie werden das Land erobern und sich ja die Kriegsbeute nehmen, das, was ihnen nicht gehört. Das ist so das erste Zwiegespräch, das Habakuk mit Gott hat. Gottes Antwort wird kommen. Manchmal vielleicht anders, als wir uns das vorstellen oder wünschen. Doch Gottes Heiligkeit steht gegenüber der Sünde des Menschen. Und Habakuk wusste, das Gericht ist unausweichlich. Und würde Gott nicht strafen, dann wäre er sich selbst untreu. Habakuk ist sich dessen bewusst. Doch er geht weiter mit Gott ins Gespräch. Denn es gibt was, was Habakuk nicht versteht in dieser Situation. Habakuk versteht nicht, warum Gott ja das Volk durch eine Nation bestraft, die selber noch viel ungerechter sind als Israel. Er wusste, ja, Gericht muss kommen, aber er bat Gott um die Begrenzung des Gerichts. Gericht sollte ja zur Umkehr bewegen und sollte zu einer Hinwendung zu Gott kommen. Im Vers 12 und 13 lesen wir hier, das spricht Habakuk: Bist du, o Herr, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Also hier wieder diese Beziehung, die er hat mit Gott. Werden wir nicht sterben? Herr, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, o Fels, ihn bestimmt. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Also die Fragen Habakuks waren: Dürfen die Chaldäer einfach so dahin morden, so wie es ihnen gefällt? Dürfen sie, obwohl sie noch gottloser sind, so an das Gericht, an dem Volk vollstrecken? Und das macht Habakuk Not. Man merkt ja, das bewegt ihn, das bewegt sein Herz. Aber wie reagiert er? Was macht er? Er klammert sich erneut an Gott. Er wendet sich von Gott nicht ab nach dieser Antwort, die er bekommen hat, sondern er umklammert Gott neu. Und wir können dann weiterlesen in seinem Buch, dass er bildlich gesprochen ja auf einen Turm steigt. Von seiner Warte aus lesen wir, auf den Turm will ich mich aufstellen. Und er will dort Ausschau halten, was Gott ihm sagen möchte. Und Habakuk vergleicht sich so mit den Wächtern auf der Stadtmauer und die mussten hinauf auf die Türme und mussten dort Ausschau halten, um ja die anderen warnen zu können. Und das ist ja auch eine wichtige Aufgabe eines Propheten, das Volk zu warnen und auf den Turm hochgehen. Ja, was könnte das bedeuten im übertragenen Sinn? Ja, sucht Habakuk die Nähe Gottes. Er geht nach oben, er geht vom Tal des Zweifels und der Fragen nach oben auf den Turm und bekommt dort ja einen Ausblick, einen Weitblick. Und so ist doch auch bei uns, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, wenn wir seine Nähe suchen, seine Gegenwart suchen, dann wird unser Blick erweitert. Dann sieht man mehr, als wenn man nur unten bleibt. Und es macht Mühe, das kostet was, auf einen Turm zu steigen. Es ist einfacher, unten zu bleiben. Es ist bequemer. Aber Habakuk macht sich diese Mühe, die göttliche Perspektive zu bekommen. Und wenn wir beten, wenn wir in Gemeinschaft mit Gott sind, wenn wir sein Wort lesen, dann gibt uns das Ausblick für eine göttliche Perspektive. Und das bedeutet vielleicht auch, dass wir andere Aktivitäten ja sein lassen müssen, um im übertragenen Sinn hochzusteigen, den Turm hochzusteigen, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Und dort ja begegnet ihm Gott. Im Kapitel 2 lesen wir dann die Verse 2 bis 4. Da antwortete mir der Herr und sprach: Schreibe die Offenbarung nieder und grab sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf bestimmte Zeit, und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das, was Habakuk von Gott empfangen hat, ist eine Offenbarung, ja eine Vision. Und er sollte das aufschreiben, damit man das lesen kann. Das, was er empfängt, das sollte weitergegeben werden. Das sollte er nicht für sich behalten. Und Habakuk erhält von Gott eine Vision, die über seine Lebenszeit hinausgeht. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit. Und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Die Offenbarung eilt auf das Ende zu. Damit ist die Endzeit gemeint. Damit ist die Zeit gemeint, in der Jesus als der wiederkommende Messias, als Herrscher und König zurück auf diese Erde kommen wird. Und damit war klar, die Antwort Gottes bezieht sich nicht nur auf die Frage, was wird mit den Babyloniern geschehen, wann werden die bestraft werden. Nein, die Antwort Gottes war noch viel umfassender. Nämlich bis dahin, wenn Jesus als dieser Messias, als Richter und König auf die Welt kommen wird und sein Reich aufrichten wird. Und wenn sie sich verzögert, so warten wir auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Und vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, ja, dass sich die Wiederkunft Jesu verzögert, dass sie sich auf sich warten lässt. Doch der Prophet macht uns heute Mut, dass wir das glauben sollen, was Gott in seinem Wort sagt, dass Jesus wiederkommen wird, dass es geschehen wird. Und Gott kommt niemals zu spät, er kommt immer rechtzeitig. Es mag uns vielleicht ja sich vorkommen, wie wenn es sich verzögert, doch Gott erscheint genau in seinem eigenen Zeitplan. Und Gottes Antwort an Habakuk ist, ja, über diese Zeit der Babylonier hinaus. Die Antwort liegt nämlich am Ende der Zeit. Weil wenn die Antwort wäre, dass die Babylonier, ja, dass ein anderes Volk kommen wird, nämlich die Medo-Perser, und die Babylonier besiegen werden, dann wäre wieder die Frage, und wer besiegt die Medo-Perser, wer übt hier Gerechtigkeit und so weiter. Es würde kein Ende nehmen. Deshalb hat Gott Habakuk ihm gezeigt, vom Ende her, du musst es vom Ende her schauen. Und das gilt auch für unsere Fragen. Wir müssen sie vom Ende her betrachten. Und ich denke, nicht für alle Fragen, die wir hier auf dieser Erde haben, wird eine Lösung gefunden werden. Aber wenn Jesus sein Reich aufrichten wird, werden alle Fragen über alle Ungerechtigkeit geklärt werden. Weil er der Gerechte ist. Und es wird alle Ungerechtigkeit bestraft werden. Und dazu braucht es Glaube. Glaube an das Wort Gottes. Glaube, dass das, was Gott in seinem Wort sagt, wirklich auch so kommen wird. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und das ist so ein Schlüsselvers im Buch Habakuk. Und dieser Vers, der kommt gleich dreimal im Neuen Testament nämlich auch vor. In drei verschiedenen Büchern, im Römerbrief, im Galaterbrief und im Hebräerbrief. Und dreimal hat er jeweils einen anderen Schwerpunkt. Römer 1,17. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Galater 3, Vers 11. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Und Hebräer 10, 38. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Und alle drei Briefe im Neuen Testament haben dieses Thema Gesetz und Gnade. Und diese drei Briefe ja bilden so diese Dreiergruppe. Und jedes Mal, wenn dieser Vers im Neuen Testament zitiert wird, ja, hat er einen anderen Schwerpunkt. Im Römerbrief geht es um den Zusammenhang mit, um die Gerechtigkeit Gottes und die Ungerechtigkeit des Menschen. Und es stellt sich die Frage, wie kann ein Mensch gerecht werden? Das ist die große Frage des Römerbriefs. Und dann kommt dieser Vers, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Gerechtigkeit, dass Gott jemand gerecht sprechen kann, das geschieht nur durch Glauben. Hier liegt die Betonung auf, ja, der Gerechte. Im Galaterbrief, da ist die Frage, wird der Mensch gerettet durch gute Werke oder durch Glauben? Und hier wird betont, dass es nur durch Glauben geschieht, nicht durch Werke. Hier liegt nicht die Betonung auf dem Gerechten, sondern der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und im Hebräerbrief, der wird so eingeleitet zum Kapitel 11, wo man diese Glaubenshelden des Alten Testaments, wo uns hier vorgestellt werden. Und hier geht es um das Leben im Glauben. Und hier liegt die Betonung auf, ja, im Glauben leben, das Leben. Und es ist interessant, im Hebräischen steht für diesen Satz, der Gerechte wird aus Glauben leben, stehen nur drei Wörter. Und ja, diese drei Wörter kommen in drei unterschiedlichen Briefen vor. Ist doch interessant, wie präzise das Wort Gottes auch ist. Und wie ja Gott hier so Schwerpunkte setzt. Und dieser kleine Satz aus dem Alten Testament, welche wichtige Bedeutung er auch im Neuen Testament hat. Im Römerbrief die Notwendigkeit des Glaubens. Glaube ist notwendig, sonst geht der Mensch verloren. Und dann im Galaterbrief ja diese Ausschließlichkeit des Glaubens. Es gibt keinen anderen Weg als allein durch den Glauben. Und im Hebräerbrief die Überlegenheit des Glaubens. Hier wird gezeigt, dass alles, was Jesus ja vollbracht hat, dass das größer und mächtiger ist als alle Vorbilder vom Alten Testament, die nur so darauf hinweisen, auf das, was Jesus tut. Und dieser ja, Satz, der Gerechte wird durch Glauben leben, soll einfach eine Ermutigung für uns sein heute, dass an Jesus Christus wirklich zu glauben, an sein stellvertretendes Opfer zu glauben, dass Jesus sein Leben gegeben hat für deine und für meine Sünde. An Jesus zu glauben, der uns so sehr liebt, dass er für dich gestorben ist. Und Glaube ist notwendig, ja, um gerettet zu werden. Und wir dürfen wissen, nicht durch unsere guten Werke, nicht durch das, was wir tun, werden wir gerettet, sondern allein durch Glauben. Die guten Werke folgen einem nach, wenn man Jesus nachfolgt und wenn man ihn kennt. Ja, aber durch unseren Glauben werden wir gerettet. Und das, was Jesus für dich und für mich getan hat, ist das Größte und das Kostbarste, was wir uns jemals vorstellen können, was Jesus vollbracht hat. Kommen wir wieder zum Habakuk. Das Buch geht weiter. Und Gott zeigt Habakuk ja, dass auch über die Babylonier ein Gericht kommen wird. Und am Ende des Buches schaut er auf eine Zeit, die kommen wird, ja, wenn Jesus wiederkommt. Und er endet das Kapitel 3 mit einem Psalm. Und man merkt, seine Seele ist zur Ruhe gekommen. Er ist zur Ruhe gekommen vor Gott. Er kommt zur Ruhe, indem er Gott ja anschaut, indem er die Dinge vom Ende her sieht, vom Ende her betrachtet. Nicht nur in der jetzigen Situation, sondern vom Ende her. Weil er weiß, weil er sieht ja, dass beim Kommen des Messias in Herrlichkeit wird alle Ungerechtigkeit bestraft werden. Und wird Gottes Gerechtigkeit triumphieren. Ich möchte nochmal die drei Hauptpunkte zusammenfassen. Fragen und Klagen sind erlaubt bei Gott. Wir dürfen unsere Fragen Gott bringen, unsere Zweifel, unsere Klagen dürfen wir zu Gott bringen, in Ehrfurcht zu ihm bringen. Und wir sehen am Beispiel vom Habakuk, Gott lässt es zu und Gott hört es. Und dabei dürfen wir einfach auch sehen, an dem Beispiel von Habakuk, es geschieht in der Beziehung, die er zu seinem Gott hat. Er kennt seinen Gott. Und wir dürfen unsere Fragen, unsere Klagen in dieser vertrauten Beziehung zu Gott bringen. Wie handelt er weiter? Sich an Gott klammern, Ausblick gewinnen, der zweite Punkt. Klammern wir uns an Gott? Klammern wir uns ja an ihn oder klammern wir uns an andere Dinge, an andere Sicherheiten in unserem Leben? Verbringen wir Zeit mit Gott und steigen dabei vom Tal der Sorgen und Zweifel hoch auf den Turm, der uns Aussicht gibt, der uns Ausblick gibt, der uns eine Perspektive Gottes gibt, wie Gott die Dinge sieht. Lassen wir uns diese göttliche Perspektive geben für unsere Fragen. Und dann das dritte, der Gerechte wird durch Glauben leben. Gott macht dich gerecht durch das Blut seines Sohnes. Glaubst du das? Ist das dein persönliches Bekenntnis? Nicht durch gute Werke, nicht durch Spenden, nicht durch Gutes tun, sondern durch Glauben allein. Und dieser Glaube, der schenkt uns echtes, erfülltes Leben. Wird dich mit dem Blick nach vorn gewandt, was auch immer kommen mag und was auch immer die Situation ist und welche schwierigen Fragen, welche ja schwierigen Situationen wir haben in unserem Leben, zu wissen, ich bin bei Gott geborgen. Ich darf vom Himmel her sehen, von dieser göttlichen Perspektive her leben. Und die letzten beiden Verse von dem Buch Habakuk, die schließen so mit einem, ja, das drückt so aus, diese Ruhe und diese Sicherheit, die seine Seele bei Gott gefunden hat und die Freude, die er in Gott hat, inmitten all dieser Ungerechtigkeit, inmitten all dem Bösen, was geschieht, diese Freude, die Habakuk empfindet. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Dieser Ausblick, dieses Ende von dem Brief, ja, von diesen Fragen, von diesen Zweifeln, die Habakuk hat, mit diesem Ausspruch zum Ende des Briefes, weil er die Perspektive Gottes sehen darf, weil er vom Ende her sehen darf. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Und mit diesen Versen möchte Gott uns heute auch segnen. Amen.